Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Thema des heutigen Abends ist das christliche Gebet, also etwas sehr, sehr Grundsätzliches und Wichtiges für unser Leben als Christen. Wenn man sich darüber Gedanken machen will, muss man sich zuerst einmal die Frage stellen, was ist Gebet überhaupt? Und um das beantworten zu können, muss man sich bewusst werden, was eigentlich unseren Glaube, unser Glauben ausmacht. Was bedeutet das, an Gott zu glauben? An Gott zu glauben bedeutet, eine Beziehung mit ihm zu haben. Nicht nur irgendwelche Wahrheiten anzuerkennen, irgendeiner Idee anzuhangen, sondern eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Und diese Beziehung drückt sich aus im Gebet. Also man sieht, dass das Gebet ganz zum Zentrum christlichen Lebens dazugehört. Das christliche Leben ohne Gebet gar nicht denkbar wäre. Mehr sogar noch, wir sind als Christen nicht nur berufen, Gott sozusagen gegenüberzustehen und ihn sozusagen anzurufen, ihn den so ganz anderen, der so viel größer ist als wir. Durch Jesus Christus sind wir mit hineingenommen in die Gotteskindschaft. Das heißt, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, hat uns berufen und hineingenommen in sein eigenes Leben. Wir dürfen Brüder und Schwestern Jesus sein und mit ihm dann eben Kinder Gottes. Das ist nicht etwas, was wir aus uns selbst heraus können, sondern was uns geschenkt wird, durch Jesus Christus. Und so kann man wirklich sagen, dass wer betet, die Erfahrung machen darf, dass Christus in ihm betet. Deswegen enden unsere Gebete immer mit der Formel, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Wir beten in Christus, er betet in uns. Das heißt, wenn wir beten, nehmen wir wirklich teil am Leben des dreifaltigen Gottes. Der Sohn verständigt sich oder hat die Beziehung mit dem Vater im Heiligen Geist. Das bedeutet für uns als Christen zu beten. Also ein unglaublich heiliger Vorgang. Etwas, was uns hineinzieht in göttliches Leben hinein, ins Leben des dreifaltigen Gottes. Wie also hat sich dieses Gebet in der Heilsgeschichte geoffenbart? Wie haben wir davon erfahren, dass Beten möglich ist? Der Mensch hat eigentlich, sobald der Mensch war, diese Erfahrung gemacht, das kann man schon ganz religionswissenschaftlich feststellen, dass die ältesten Funde menschlichen Lebens schon zeigen, dass der Mensch religiös war, Kontakt gesucht hat zu Gott. Das ist auch sehr logisch, weil der Mensch von Gott geschaffen ist und deswegen in ihn sich sozusagen eine Sehnsucht hat nach dem, der ihn geschaffen hat, nach dem, von dem er kommt. Er ist von Natur aus auf Gott ausgerichtet. Jetzt lesen wir aber im Buch Genesis von dem Sündenfall, die Sünde der ersten Menschen, die diese innige Beziehung, die von Natur aus da ist, gestört hat. Und da möchte ich nur auf einen Satz eingehen, man könnte natürlich über diese Szene lange und in vielen Aspekten sprechen, dass nämlich nachdem die Menschen gesündigt haben, sich Adam und Eva verstecken. Und dann kommt Gott gegen den Tagwind und ruft, Adam, wo bist du? Der Mensch hat sich von Gott entfernt und Gott sucht den Menschen. Und Adam lässt sich nur widerwillig finden, er hat Angst vor Gott. Durch die Sünde ist diese Beziehung, die bestanden hat, zerstört worden. Der Mensch sieht Gott völlig falsch. Er hat ein falsches Bild von Gott, sodass er Angst hat vor ihm. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, wie unmittelbar und schön und unbeschwert dieser Kontakt vorher gewesen sein muss, dass es eigentlich selbstverständlich war, dass der Mensch mit Gott umgehen kann, jetzt aber der Mensch sich versteckt, von Gott gesucht wird, sich nur finden lässt und dann doch sich nicht traut und so weiter, diese Beziehung eben gestört ist. Das ganze Alte Testament erzählt von Menschen, die beten. Bis hin zu Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, der dann als Mensch auch der Mensch wird, der wirklich die Antwort des Menschen auf diesen Ruf Gottes findet, sich ganz an den Vater verschenkt. Und in ihm können wir das dann eben auch tun. Das ist sozusagen der Schlusspunkt der Heilsgeschichte, der zentrale Punkt, zu dem alles hinzielt. Fangen wir bei Adam an, schon. Er hat gebetet, wie gesagt, sein Sohn schon hat ein Opfer dargebracht. Da ist es zum Streit gekommen zwischen Kain und Abel. Aber das war im Menschen schon in der ersten Generation oder in der zweiten Generation drinnen, dass man zu Gott Kontakt aufnehmen kann, dass man ihm ein Opfer anbieten kann. Noah hat einen Bund mit Gott geschlossen. Abraham ist ein Mensch, der sich von Gott führen lässt, der Gott alles geben will. Denken wir an das Opfer des Isaak, das er schon vorbereitet, das Gott natürlich nicht haben will. Aber Abraham, ein Mensch, der Gott alles schenken will in seinem Gebet, in dieser Hingabe. Jakob schließlich, der diesen Umgang mit Gott pflegt, aber von Jakob wird beispielsweise diese rätselhaften Art und Weise geschildert, wie er kämpft mit Gott, dass das Gebet für ihn auch ein Kampf ist, dass den er bestehen muss. Und schließlich Mose, der vom Dornbusch angezogen sozusagen diesen Kontakt mit Gott findet, von Gott selbst sozusagen eingeführt wird in diesen Kontakt, indem ihm gesagt wird, zieh deine Schuhe aus, dieser Ort, der Boden, wo du stehst, ist heiliger Boden, die Ehrfurcht eingefordert wird, die notwendig ist, um richtig beten zu können, der aber dann im Laufe der Geschichte mit dem Volk Israel immer wieder Fürbitte einlegt für das Volk. Fast hat man das Gefühl, er verhandelt mit Gott, er bittet immer wieder, dass Gott doch dieses störrische Volk sozusagen nicht wieder verstößt, sondern weiter bei ihm bleibt. Ganz offensichtlich gehört es zum Plan Gottes, dass am Mose auch sichtbar werden soll, wie wichtig das Gebet ist. Denken wir an die Szene, ich weiß nicht, ob die alle kennen, wo das Volk Israel in einer dramatischen Stunde seiner Geschichte gegen die Amalekiter kämpfen muss. Und Mose ist am Berg und breitet die Arme aus zu Gott. Und solange die Arme ausgebreitet hält im Gebet, siegt Israel. Und dann wird er müde und lässt die Arme sinken. Und sofort verliert das Volk Israel und wird zurückgedrängt. Und am Ende stehen links und rechts zwei Männer und stützen die Arme des Mose, damit er sie weit im Gebet erhoben halten kann. Also Gott möchte zeigen, dass es notwendig ist, zu ihm zu rufen, damit er seine Gnade schenkt. Schließlich, wenn wir weitergehen in der Geschichte des Volkes Israel, kommt eine große Gestalt des Propheten Samuel, der berufen wird, indem Gott ihn ruft. Wir kennen die Geschichte, er schläft im Tempel, er war ein Schüler des Priesters Eli, hört die Stimme, die ihn ruft, er läuft immer wieder zu Eli, der sagt, ich war das nicht beim dritten Mal oder beim zweiten Mal gibt Eli ihm dann schon den Rat, antworte, rede Herr, dein Diener hört, weil es Gott ist, der ihn gerufen hat. Und daraufhin bekommt er seine Berufung als Prophet. David ist ein großer Beter gewesen. Die Psalmen, die heute noch das offizielle Gebet der Kirche sind, gehen auf David zurück, ob jetzt wirklich alle 150 oder nicht, aber David ist sozusagen der Dichter der Psalmen in dieser Tradition. Sein Nachfolger Samuel, der den Tempel gebaut hat, den ersten Tempel als den Ort, wo man betet, wo man Gott begegnen kann. Oder, man könnte noch viele Beispiele aus dem Alten Testament bringen, sehr dramatisch noch Elia, der Prophet, wieder ein Prophet, der auftritt in einer Situation des Volkes Israel, wo Israel von Gott abgelassen hat, sich den Götzen zugewandt hat und wo es am Berg Karmel zum Wettstreit kommt. Die Baalspriester sollen Opfer aufschichten, und er macht das. Und sie sollen es nicht anzünden, sondern die Götter sollen selbst das Feuer schicken, damit das Opfer sozusagen in Brand gerät. Und die Schilderung ist ja sehr humorvoll fast schon, dass die um diesen Stier, den sie da auf Holz gelegt haben, herumtanzen und sich ritzen und weiß ich was schreien. Und es tut alles nichts. Und es passiert nichts und Elia macht sich lustig über sie. Wahrscheinlich ist euer Gott beiseite getreten. Soll heißen, ist er vielleicht aufs Klo gegangen oder wo ist er denn, nicht? Und dann zur Zeit des Abendopfers in völliger Ruhe und Schlichtheit bereitet er das Opfer vor und das Feuer kommt vom Himmel und entzündet dieses Feuer. Also, wo wirklich auch durch das Gebet die Größe und die Macht Gottes gezeigt werden kann. Gleichzeitig aber auch derselbe Elia, der sich dann zurückzieht in eine Höhle und wartet, dass Gott ihm begegnet. Und auch die Szene kennen wir. Und dann kommt ein Sturm, und Gott ist aber nicht im Sturm. Dann kommt ein Erdbeben, aber Gott ist nicht im Erdbeben. Dann kommt ein Feuer, Gott ist nicht im Feuer. Aber dann kommt ein sanftes, leises Säuseln. Und da tritt er dann vor die Höhle und kann mit Gott sprechen, kann beten. Also die Stille, das Leicht, Leise, das Behutsame, dort begegnet er Gott. In der Fülle der Zeit ist Christus gekommen. Gott selbst ist Mensch geworden, um uns in diese Beziehung mit ihm hinein, mit sich hineinzunehmen. Und Christus selbst betet. Das ist ja eigentlich direkt erstaunlich. Denkt man sich, wenn Gott Mensch wird, Christus ist Gott selbst, der da über die Erde wandelt. Was hat er notwendig zu beten? Nicht? Er hat ja alles, er kann ja alles, er weiß ja alles, nicht? Auch die Beziehung zum Vater ist sicher nie irgendwie unterbrochen oder gestört. Und was soll das? Christus betet. Und man kann im Evangelium immer wieder sehen, dass er wirklich ums Gebet kämpfen muss, dass er sich zurückziehen muss, früher aufsteht als die anderen, um in die Einsamkeit zu kommen. Wenn große Dinge anstehen, wenn die Verkündigung beginnt oder andere, bevor er die Apostel aussucht, er zieht sich zurück in die Einsamkeit, um zu beten. Ganz erstaunlich, dass der Sohn Gottes das als Mensch das Gebet wirklich notwendig hat. Er lebt als Mensch dasselbe, was er als zweite göttliche Person lebt, dass er sich auf den Vater ganz ausrichtet, sich an den Vater verschenkt, mit ihm eben Beziehung hat. Also das, was für ein Beispiel für uns Christen, dass unser Herr selbst betet, sehr viel Zeit im Gebet verbringt. Der Katechismus verweist auf etwas sehr Schönes und auch das kann uns eine große Hilfe sein. Als Mensch hat Jesus Christus auch das Beten gelernt. Von Maria hat er beten gelernt, er hat die Psalmen gelernt, er hat als Mensch hat er ganz genauso lesen und schreiben lernen müssen, er hat die Riten gelernt und so weiter. Jesus hat beten gelernt. Ja. Also das kann uns auch ein Zeichen dafür sein, dass das Lernen des Gebets, dazu später noch mehr, notwendig ist. Lassen wir es auch einen Hinweis für uns sein, dass es die Mutter Gottes war, die ihm das beigebracht hat, nämlich dass wir auch sie bitten können, uns im Gebet zu begleiten, damit wir gut beten können. Genauso hat Christus aber dann auch in Nazareth in der Synagoge gebetet, das Beten in Gemeinschaft. Er ist in den Tempel gegangen, hat dort gebetet. Berühmte Geschichte, es wird nicht die einzige Wallfahrt in den Tempel gewesen sein, natürlich. Eine berühmte Geschichte des 12-jährigen Jesus schon, der im Tempel bleibt, während seine Eltern wieder nach Hause gehen und ihn dann vermissen. Wie gesagt, er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um zu beten. Alles das tut Jesus, weil er es braucht und natürlich auch, um Beispiel für uns zu sein. Dieses Gebet Jesu muss unglaublich beeindruckend gewesen sein. Das kann man daraus erkennen, dass seine Jünger, die ja alle fromme Juden waren im Prinzip, die wussten, wie man betet. Das waren, kann man heute noch sehen, die haben sich bis heute erhalten bei den Juden, sehr festgefügte Riten, wie man betet. Sie haben das alles gekonnt, die haben schon gewusst, wie man das macht. Aber sie haben gesehen, wie Jesus betet und dann bitten sie ihn, Herr, lehre uns beten. Sie haben gemerkt, da geschieht etwas, was wir noch nicht können. Offensichtlich ist Beten mehr als das Aufsagen irgendwelcher auswendig gelernter Riten. Aber da irgendetwas zu tun, irgendwelche Handlungen zu vollziehen und sagen, das ist mein Gebet erledigt. Da passiert mehr. Jesus bringt ihnen dann das Vaterunser bei. Dem Vaterunser ist die gesamte Katechese in einem Monat gewidmet. Deswegen werde ich jetzt nicht sehr viel dazu sagen. Aber man sieht, dass das Gebet des Christen eben mehr ist als nur das Vollziehen gewisser Riten, das Absolvieren irgendwelcher Dinge, sondern wirklich ein tiefes Geheimnis, in das man hineinfinden muss. Christus selber also lehrt uns beten durch sein eigenes Vorbild und durch viele Dinge, die natürlich im Evangelium von ihm gesagt werden. Beispielsweise fordert uns Jesus auf, wirklich im Vertrauen zu beten. Alles, worum ihr bittet, glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt. Markus 11, 24 zum Beispiel. Ich bin immer wieder erstaunt, dass wenn man davon spricht, es auch bei gläubigen Christen Erstaunen hervorruft, das Gebet wirklich, das kann erhört werden, ist das möglich? Jetzt gerade wieder ein Volksschulgottesdienst, wo das Thema war und ich den Kindern eigentlich ein paar Geschichten erzählt habe von Gebeten, die sehr augenscheinlich erhört worden sind. Und sie gesagt hat, bittet den lieben Gott wirklich um konkrete Dinge. Und den Kindern, glaube ich, hat das gut gefallen. Das war irgendwie auch für sie ein neuer Gedanke. Was mich ein bisschen erstaunt hat, war, dass nachher beim Kaffeetrinken mit den Religionslehrern und dem evangelischen Pfarrer das große Gesprächsthema war, soll das wirklich funktionieren, dass wir um Dinge bitten können und Gott erhört das dann so konkret? Ist das nicht gefährlich, wenn man das den Kindern sagt? Nicht, es war jetzt kein Streit, aber so ein bisschen neugierig, kann das wirklich stimmen? Ja. Was ist, wenn die Kinder dann um einen Gameboy bitten? Ja. Was macht der liebe Gott dann? Wenn der liebe Gott doch einen Gameboy seine Liebe zeigen will, dann halt so. Nicht? Aber zum Beten gehört ja auch dazu, dass man im Heiligen Geist betet, wer wirklich richtig betet, der bittet vielleicht auch um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Christus will jedenfalls, dass wir ihn bitten. Zwei Beispiele, und zwar interessanterweise von Menschen, vielleicht auch um die Juden selbst herauszufordern, die nicht Juden waren, der römische Hauptmann und die kananäische Frau, die beide von Jesus ausdrücklich für ihren Glauben gelobt werden. Der römische Hauptmann, der um die Gesundheit seines Dieners bittet, allein das schon eine sehr liebevolle Tat. Und Jesus sagt, schau, ich bin Soldat, wenn ich was befehle, wird das gemacht. Wenn du sagst, er soll gesund werden, geschieht das. Und Jesus lobt den Servil, genauso funktioniert das. Wenn Gott es will, geschieht es. Der Hauptmann hat das erkannt. Die kananäische Frau, für mich einer der aufrüttelndsten Stellen im Evangelium, die Jesus um die Gesundheit ihrer Tochter bittet. Und von Jesus diese furchtbare Antwort zu hören bekommt. Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen, weil sie war nicht Jüdin. Also jeder steht doch der Wut in Brand auf und schreibt böse Briefe an die Kirchenleitung und sagt, ich bin da schlecht behandelt worden und das ist doch wirklich keine Art, mit mir umzugehen und so weiter. Nicht so diese kananäische Frau. Sie sagt, aber auch die Hunde bekommen, was vom Tisch der Herren herunterfällt. Tiefstes Vertrauen in das, dass Jesus wirklich der ist, der helfen kann. Und die Tochter wird geheilt. Durch das Gebet, das vielleicht anfangs sogar besonders schwierig ist, auf Widerstände stößt, hindurch durch Kränkungen sogar, ja, kommt der Glaube zur Blüte. Ja. Der Glaube dieser Frau ist in diesem Moment gewachsen. Ja. Matthäus 7, 21 können wir lesen, dass Jesus uns mahnt, eben nicht zu glauben, dass es unsere Worte sind, die den Erfolg bescheren. Nicht so wie die Gnosis oder heute die Esoterik uns beibringen will, man muss halt gewisse Techniken lernen und wenn ich das dann gut kann, ein gewisses Mantra, wenn man sagt, dann hat das diese und jene Wirkung. Glaube ist Beziehung. Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, kommt zum Erfolg sozusagen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, wer in die Beziehung eintritt, der bereit ist, wirklich nach dem Willen Gottes zu leben. Das ist Teil des Gebetes. Und schließlich mahnt uns Christus, dass wir im Gebet wachen sollen, durchhalten sollen, um nicht in Versuchung zu geraten. Das Gebet, das wirklich christliche Gebet, ist eben nicht eine Sache, die hier und da mal passieren sollte, sondern die unser Leben prägen soll. Wir sollen betende Menschen sein. In der Ostkirche gibt es die Tradition des immerwährenden Gebetes. Herr Jesus Christus, hab Erbarmen mit mir Sünder. Und das wird immer wiederholt. Ständig, ständig. Und das ist ein Training, das man lernen kann, sozusagen, dass man immer diese Worte wiederholt, auch wenn man andere Sachen macht, auch wenn man etwas anderes gerade ausspricht. dass man ständig betet. Das ist eine eigene Tradition, die ist im Westen nicht so verbreitet. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich sehr beeindruckend, ständig beten zu wollen. Ja. Im Westen ist man oft sehr viel nüchterner an die Sache reingegangen, aber der Anspruch ist derselbe, dass man immer in der Gegenwart Gottes lebt. Dass man nicht sagt, so, da ist jetzt mein frommer Abschnitt meines Lebens oder da ist meine fromme Stunde am Tag. Die anderen Stunden, die kann ich nicht an Gott denken. Da muss ich ihn leider aussparen aus meinem Leben, weil da muss ich halt andere Sachen, da muss ich Geld verdienen. Für den Christen ist jeder Augenblick mit Gott verbunden und so sollte man eigentlich auch jederzeit beten können. Wie das vielleicht für uns geht, später noch. Christus selbst, im Lukas-Evangelium sind sie uns überliefert, erzählt auch manche Gleichnisse über das Gebet, die sehr, wie die Gleichnisse ja immer, sehr, 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 sehr schöne Bilder uns zeigen, nicht? Lukas 11, 5 bis 13, das Gleichnis vom aufdringlichen Freund, der so lange anklopft bei seinem Nachbarn, bis der endlich aufkommt, aufsteht und ihm ein Brot zum Essen gibt, nicht? Also der Nachbar macht das eher missmutig, weil der ihm so auf die Nerven geht. Und das ist oft so, dass Christus so ein Beispiel wählt, weil wir uns ja bewusst sein dürfen, Gott liebt uns unendlich. Und wenn schon der Nachbar aufsteht, wenn der ihm auf die Nerven geht, um wie viel mehr wird Gott alles für uns tun, weil er uns doch so sehr liebt. Lukas 18, 1 bis 8, ähnlich die zudringliche Witwe, die einen Richter bedrängt, damit sie zu ihrem Recht kommt. Und der denkt sich auch am Ende, na, womöglich kommt sie und schlägt mir ins Gesicht, na, dann mache ich halt für sie, was sie will, nicht? Also wieder, eigentlich kein sehr tolles, menschliches Beispiel dessen, der es erhört, aber wieder, damit man bemerkt, wenn der das schon macht, na, dann wird Gott doch viel mehr noch auf mich hören. Und sehr beeindruckend finde ich für die richtige Haltung im Gebet, Lukas 18, 9 bis 14, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, die beten. Der Pharisäer geht ganz nach vorne, will den besten Platz haben und sagen, also hier bin ich und ich danke dir, dass ich ein so guter Mensch bin, nicht wie dieser Zöllner da hinten. Und hinten steht der Zöllner und sagt, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Und der Zöllner geht als Gerechter nach Hause. Diese Haltung wird von Christus gelobt. Also richtig beten heißt sich immer auch vor Gott verdemütigen. Nicht zu glauben, der liebe Gott muss eh froh sein, dass ich da bin. Ja? In dieser Haltung verschließt man sich vor Gott. Ja, das möchte uns Christus beibringen. Nach der Auferstehung Christi bekommt das Beten, so könnte man fast sagen, eine neue Qualität. Wir können im Namen Jesu beten. Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir empfangen den Heiligen Geist, den Geist Christi, in diesem Geist beten wir. Christus betet in uns. Und das verhindert dann eben auch, dass wir Angst haben müssen, wenn wir jetzt zu beten beginnen, dass wir dann nur um den Lottogewinn beten, ja, und sagen, das wird ja nichts werden. So kann es doch nicht gedacht sein. In Christus zu beten, im Heiligen Geist zu beten, heißt auch, dass man im Gebet schon den Wunsch ins Herz gelegt bekommt, um die richtigen Dinge zu bitten. Ja. Die Dinge zu bitten, die uns wirklich weiterbringen, die wirklich nützlich sind für das Reich Gottes. Das beste und schönste Beispiel für ein Geschöpf, das betet, ist natürlich die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes ist ja keine Frau vieler Worte, zumindest sind nicht viele Worte von ihrem Evangelium überliefert. Aber das, was sie sagt, das hat also Gewicht. Zum Beispiel kann man wirklich ihre ganze Haltung zusammenfassen in dem einen Satz, mit dem sie abschließt, die Begegnung mit dem Erzengel Gabriel nach der großen Verkündigungsszene. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ihre Haltung. Ich gehöre dem lieben Gott. Er braucht mir nur sagen, was er will. Sobald ich das weiß, mache ich es. Ja? Ich bin seine Magd. Das ist die Haltung, in der man beten sollte. Nicht zu sagen, jetzt höre ich mir mal an, was der liebe Gott mir zu sagen hat. Und dann werden wir mal ein bisschen verhandeln und ein bisschen drüber reden und überlegen, wie sehr man das da einbauen kann ins eigene Leben. So verschließt man sich. So kann das Gebet eben nicht funktionieren. Es muss die Haltung der Mutter Gottes sein, die sagt, lieber Gott, ich gehöre dir. Du musst dich mir mitteilen, damit ich dir folgen kann. Ich will das. Deswegen möchte ich das jetzt wissen. Nicht? Danach zu fragen, ist ja wohl erlaubt. Das macht die Mutter Gottes ja auch. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, kurz vorher und so weiter. Nicht? Wir wollen ganz ihm gehören, weil er ganz uns gehört, schreibt der Katechismus. In der Zeit der Kirche, um sozusagen fortzusetzen, hat das Gebet natürlich eine große Bedeutung. Also es beginnt schon damit, dass die Apostel von Jesus gerufen worden sind, im Abendmahlsaal zu beten, nicht zufällig gemeinsam mit der Mutter Gottes. Sie haben um den Heiligen Geist gebetet und der Heilige Geist hat sie erfüllt. Nicht das Gebet ist erhört worden. Nicht zufällig mit der Mutter Gottes, weil mit der Mutter Gottes vieles beginnt in der Kirche. Alle, die heute in der Messe waren, werden schon gesehen haben, eine neue Errungenschaft, das Bild von Maria im Walde. Wir haben ein Gnadenbild bei uns, der älteste Stück in der Pressbaumer Pfarrkirche, ist jetzt wieder ganz in der Mitte. So hat das christliche Leben im Pressbaum begonnen. 1630 sowas, dass die Köhler sich versammelt haben, ein Bild an den Baum gehängt haben, ein Marienbild, und zu beten begonnen haben. Und später eine Kapelle gebaut haben, dann wurde es eine Pfarre und so weiter, nicht? Das ist kein Zufall, dass sie das mit dem Marienbild begonnen haben. Sollte uns vielleicht daran erinnern, wenn man genau hinschaut, merkt man, dass da sehr viele Votivgaben drinnen hängen. Also man hat gleich die Bestätigung, dass offensichtlich da schon sehr viele Gebete auch erhört worden sind. Weil das hat mir immer gebracht, wenn man dankbar war für etwas, wie das Gebet erhört worden ist. Also über dieses Bild könnte man eine eigene Betrachtung machen. Natürlich war das zentralste Gebet der Kirche immer schon und muss es bis heute und muss es immer bleiben, das Brechen des Brotes, die Feier der Eucharistie. Durch die Eucharistie baut sich jede christliche Gemeinde auf. Ohne Eucharistie, ohne Feier der Eucharistie kann das nicht funktionieren. Immer schon hat in der Kirche, haben die Psalmen eine besondere Bedeutung gehabt. Bis heute sind die Psalmen, zum Großteil Psalmen, das offizielle Gebet der Kirche, das sogenannte Stundengebet. Schon beeindruckend, wenn man die Psalmen betet und bewusst wird, diese Gebete hat Christus schon gesprochen und lange Zeit vor ihm schon Menschen. Ja, wirklich, also die Worte des Gebets Jesu kann man nachvollziehen und gleichzeitig, weil es auf der ganzen Welt gebetet wird, diesen Psalm, den ich gerade bete, nicht, der wird halt auf der ganzen Welt gebetet, nicht? Da betet der Priester also die Priester sind verpflichtet, das kann natürlich jeder Stundengebet der Kirche beten, aber das wird gebetet in China vielleicht, ja, womöglich irgendwo im Untergrund, jemand in Afrika, der Heilige Vater in Rom, vielleicht in Nordamerika jemand, ja, also unglaublich, auf der ganzen Welt wird dasselbe Gebet gebetet, nämlich wirklich die gleichen Texte, dieselben Texte. Das ist schon beeindruckend, also durch die Zeit diachron und synchron, wie das so schön heißt, also im Zeitenlauf und heute gleichzeitig. Und schließlich muss man sich bewusst sein, dass oder im Leben der Kirche natürlich immer auch Segen und Anbetung, wie das im Katechismus überschrieben ist, ihren Platz haben. Das heißt, dass uns bewusst sein soll, dass jedes Gebet immer zwei Richtungen hat. Der Segen, nämlich das, was Gott uns schenken will, die Gnade, dass er sich uns zuwendet, und die Anbetung, nämlich unsere Hingabe an Gott, dass wir ihm alle schenken wollen. Auch davon ist das Evangelium voll, dass die Menschen das immer wieder zum Ausdruck bringen, die Christus um etwas bitten, sie fallen vor ihm nieder. Ja, ein Gestus der Anbetung. Deswegen ist auch heute noch das Knien der Gestus der Anbetung. Ja, das kommt nicht von ungefähr, weil man auch körperlich ausdrücken kann, dass man diese Hingabe leben will, dass man es wirklich ganz meint. Es gibt Grundformen des Gebetes. Die kann man zusammenfassen mit drei Wörtern: Bitte, Dank und Lob. Und auf diese Grundformen des Gebetes kann ich jetzt näher eingehen. Interessanterweise ist, dass wenn man vom Gebet spricht, einem meistens eigentlich das Bittgebet als erstes in den Sinn kommt. Ich bete eh, und das habe ich den lieben Gott da gebeten, nicht? Und das will ich da von ihm haben und so, nicht? Macht nichts. Soll ruhig sein. Ja, wir dürfen ihn dem Gott bitten. Der Katechismus sagt aber etwas sehr Interessantes, dass die erste Regung eigentlich der Bitte im Menschen ist, die Bitte um Vergebung. kann man sich überlegen, ist das wirklich so, wenn ich zu beten beginne, dass meine erste Bitte an Gott ist, bitte verzeih mir, wo ich dir noch nicht treu war. So sollte christliches Gebet eigentlich beginnen. Ja. Ich finde es interessant, dass man immer wieder sich Vorwürfe anhören muss, wenn man als Priester, wie es in der Liturgie vorgesehen ist, das Schuldbekenntnis am Beginn der Messe betet. Spät noch mehr dazu, dass die Messe sozusagen eine Schule des Gebetes auch, das logischerweise dort steht, weil man das Gebet an sich mit der Bitte um Vergebung beginnt, mit der Bitte um Reinigung und das sich einlassen auf die Reinheit und Liebe Gottes, weil es eine Voraussetzung für das Beten ist. Voraussetzung für das richtige Beten ist eben dieses Versöhntsein mit Gott und natürlich auch mit anderen Menschen. Wenn ich das auslasse oder überspringe, wird mein Gebet nicht fruchtbar sein können. Also darum muss ich mich als erstes bemühen. Bevor sozusagen das Maschinengewehrfeuer meiner Bitten losgeht. Noch einmal, ich glaube, man braucht überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, wenn man den lieben Gott mit vielen, vielen Bitten, unter Anführungszeichen, belästigt. Er ist natürlich nicht belästigt. Es ist in Wirklichkeit ein Gotteslob, dass ich Gott um Dinge bitte, nämlich vor allem auch um konkrete Dinge, die so konkret sind, dass ich nachher merke, jetzt erhört Gott meine Bitte oder er hört sie nicht. Das ist kein Zeichen besonderen Glaubens, wenn ich sage, ich will ihn dem Gott da nicht zu sehr einschränken und da könnte ich noch enttäuscht werden und so weiter. Hier ein Zeichen des Unglaubens, dass ich meine, der liebe Gott wird mich enttäuschen. Ich sollte mit gewisser Sicherheit beten. Man soll mit Dank seine Bitten vor Gott bringen, bringt uns Christus bei. Also wirklich konkrete Bitten vor Gott zu bringen, das ist etwas sehr Schönes. Wir können nachher gerne noch eine Austauschrunde machen, dass jeder von beeindruckenden Gebetserhörungen aus seinem Leben erzählt. Ich bin überzeugt, dass jeder da etwas beizusteuern hätte. Interessant ist aber nur ein Wort, wie gesagt, das Vaterunser kommt noch ausführlicher. Wenn Christus uns Beten beibringt, ist es, worum wir als erstes bitten sollen. Ja, wenn man sich bewusst macht, was die ersten Bitten des Vaterunser sind: Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, dass man als erstes darum bittet, dass der Wille Gottes sich in dieser Welt durchsetzt, dass sein Reich ausgebreitet wird, dass er verherrlicht wird, dass das der erste Wunsch des Beters ist. Warum sollte man eigentlich überhaupt bitten? Das ist ein Einwand, den man wieder hört. Ich sage, das ist doch ein kindischer Gedanke, zu glauben, der liebe Gott hat es notwendig, dass ich mich da am Abend zu meinem Bett hinknie oder was auch immer, und ihm sagt, was ich jetzt brauche. Er weiß es doch schon längst. Ja. Warum ist Bittgebet dann notwendig? Das stimmt. Der liebe Gott weiß natürlich längst, was wir notwendig haben. Der heilige Thomas von Aquin, in seiner logischen, nüchternen Art, gibt eine sehr schlüssige Antwort. Wenn zwei Menschen miteinander sprechen, dann hat das zwei Gründe. Der erste Grund, dass sie sozusagen Informationen austauschen. Der zweite Grund, dass die Beziehung wächst durch das Gespräch. Der erste Grund fällt beim Gebet weg. Gott muss nicht wissen, was wir brauchen, also muss es nicht mitgeteilt bekommen, er weiß es schon. Der zweite Grund bleibt natürlich: durch mein Gebet wächst meine Beziehung zu Gott. Und das ist natürlich etwas, was meine Beziehung zu Gott sehr stärkt, wenn ich eine konkrete Not habe, Gott um etwas bitte und er hört mich. Ja? Und ich merke, er schaut wirklich auf mich, er ist wirklich konkret da in meinem Leben. Ja? Es ist nicht nur irgendeine ferne Idee, die mich hier und da inspiriert, sondern er ist wirklich da, ein Freund. Ja? Und so ist es genauso schön natürlich, wenn man für andere betet. Es ist gut, wenn man für andere betet und hat natürlich genauso seine Wirkung. Auch hat es die Wirkung, dass es mich selbst ändert. Für andere zu beten ist etwas, was mich selbst auch in meiner Beziehung zu Gott weiterbringt. Besonders natürlich, wenn es mir gelingt, auch für meine Feinde zu beten, wie es Jesus uns ans Herz legt. Erstens wird auch dieses Gebet seine Wirkung haben. Ich rate immer dazu, nicht nur darum zu beten, dass die Feinde endlich ihre Gemeinheiten einsehen und sich ändern, sondern dass man um Gesundheit betet für sie, dass es ihnen gut geht, dass sie nicht hungern müssen, dass sie gesund bleiben. Das sind eigentlich schönere Gebete für die Feinde. Ja? Und wenn man das schafft, dann geschieht etwas sehr Schönes, nämlich man bekommt auch eine andere Sicht. Man beginnt, andere Menschen immer mehr mit den Augen Gottes zu sehen. Man lernt das. Ja. Dieser Blick ist natürlich immer ein sehr liebevoller und ein immer sehr verständnisvoller und immer einer, der viel mehr sieht, als das, was jemand, der gerade in Wut ist oder was, erkennen kann. Jetzt haben wir sehr viel von Bitten gesprochen. Die logische Folge davon ist das Dankgebet. Es ist ganz erstaunlich, also ich ertappe mich oft dabei, dass ich drauf komme, ich habe um irgendwelche Dinge gebetet, der liebe Gott hat sie natürlich erhört, und ich habe mich nie dafür bedankt. Dann hat es ja eh gepasst, nicht? Und schon vergisst man es. Also mir geht das oft so. Deswegen ist das wirklich schön, dass man sich selber immer wieder schaut, sagt, wofür habe ich eigentlich zu danken? Ja? Was hat der liebe Gott mir in der letzten Zeit geschenkt? Welche Bitten sind erhört worden? Was hat er mir geschenkt, vielleicht ohne, dass ich darum gebeten habe? Nicht? Dass man sich wirklich darum bedankt. Eucharistie heißt übersetzt eigentlich Danksagung. Ja? Also das zentralste Gebet der Kirche, das Wichtigste, was wir tun können als Christen, ist eine Danksagung, auch ein Lob natürlich Gottes. Dieser Dank ist einfach auch wichtig, damit wir wahrnehmen können, dass Gott in unserem Leben wirkt. Ja? Dass wir nicht achtlos dran vorbeigehen, was der liebe Gott uns alles schenkt. So wächst natürlich unsere Liebe zu ihm auch. Und ein Aspekt natürlich, den man oft gar nicht mehr hört, wir schulden es Gott auch. Es gebührt ihm, dass wir ihn loben und danken. Ja? Deswegen ist das Dankgebet einfach auch wichtig. Das sollen wir nicht einfach auslassen, sondern das Gott, der liebe Gott verdient das sozusagen, nicht? Dass wir ihm danken. Besonders natürlich das Lobgebet. Es ist die dritte Grundform des Betens. Es ist sozusagen, ein bisschen salopp ausgedrückt, ein zweckfreies Beten. Stimmt nicht ganz, weil es hat einen Zweck. Aber ich meine damit, ich will jetzt gar nichts vom lieben Gott. Und es gibt auch keinen konkreten Anlass, dass ich ihm jetzt sozusagen mich bedanken muss noch für etwas. Sondern ganz unmittelbar anerkenne ich Gott einfach nur um seiner Größe und Schönheit und Liebe willen. Ja? Ein Lobgebet ist zum Beispiel einfach zu sagen, lieber Gott, ich habe dich lieb. Ja? Dass man ihn einfach großartig findet. Ja? Dass man mit ihm spricht, wie eben Verliebte miteinander sprechen. Da hat ja auch nicht alles einen konkreten Ansatz, sozusagen, wenn ich das jetzt sage, dann kriege ich da was womöglich dafür oder so. Und einfach nur zu sagen, wie großartig der andere ist. Nicht? So sollte man mit Gott auch regelmäßig sprechen, ihn loben und preisen. Ja? Wir haben schon gehört, dass Beten gelernt werden muss. Nämlich, also, ich sage den Eltern der Täuflinge immer, sie werden erstaunt sein, dass wenn sie mit ihren Kindern beten, dass die Kinder das schon können. Ja? Weil Kinder eben das haben, nach der Taufe sind sie wirklich ganz ungetrennt von Christus, dass sie diese Verbindung haben. Also einem kleinen Kind, wenn man sagt, so, jetzt beten wir mal gemeinsam, wird nicht Fragen stellen, wieso und gibt es Gott überhaupt und so weiter. Das sind nicht Fragen eines Kindes. Ja, für jedes Kind ist das Logischste von der Welt, nicht am Beten, selbstverständlich. Ja. Und oft können die Eltern von den Kindern beten lernen. Was allerdings sehr wohl, glaube ich, Inhalt christlicher Erziehung ist, dass man einfach so diese Grundformen des Gebetes den Kindern beibringt. Das heißt immer, sozusagen die Kinderpsychologie lehrt uns das auch, Kinder lieben Rituale und haben es auch notwendig. Was gibt es Schöneres, als dass man sich ein Leben lang daran erinnern kann, wie das Abendritual des Betens mit den Eltern abgelaufen ist, oder später dann allein und das vielleicht mitgewachsen ist und sonst etwas. Also diese Dinge, die man einfach, wie man es machen kann. Das ist ganz schön, wenn man sich das wirklich bewusst macht, als Vater und Mutter, wie kann ich meine Kinder da hineinführen. Ich spreche sehr viel von den Eltern. Die Eltern sind die ersten Katecheten der Kinder. Alles, was nahe kommt, die Pfarre, die Lehrer und so weiter, die können fortsetzen, können beisteuern, aber das Wichtigste sind die Eltern natürlich. Welche Quellen kann jetzt sozusagen können angezapft werden für das Gebet? Zuerst einmal die Heilige Schrift. Und das ist sehr spannend, wenn man die Heilige Schrift sich nimmt und nicht nur sagt, das lese ich einmal drin, schau mal, was da drin steht, und recht interessant, auch historisch und vielleicht sonst etwas. So kann man die Heilige Schrift auch lesen. Das ist ein tolles Buch oder viele Bücher. Aber man kann die Heilige Schrift wirklich im Gebet lesen. Und dann wird es natürlich deswegen besonders spannend, weil es das Wort des lebendigen Gottes ist. Dadurch wird das Gebet, merke ich dann plötzlich, dass die andere Richtung des Gebetes ja wirklich auch funktioniert. Dass nicht nur ich Gott etwas sagen möchte, und dann vermute, kommt es an, kommt es nicht an, ja, hat Gott mich verstanden oder hat er mich gehört oder so, sondern dass ich wirklich merke, Gott spricht mich an. Die Heilige Schrift zu lesen, kann einem ganz unglaubliche Erlebnisse bescheren. Dass man plötzlich wirklich sich direkt angesprochen fühlt von Gott, sagt, das will er jetzt von mir. Bei mir ist das, ich merke das ganz besonders bei den Schriftstellen, die im Rahmen der Liturgie in der Heiligen Messe vorgelesen werden. Also wie die oft direkt treffen auf eine Frage, die man gerade hat, unvorstellbar. Man wirklich merkt, der liebe Gott spricht durch die Heilige Schrift. Das ist wirklich Wort des lebendigen Gottes. Deswegen ist die Heilige Schrift wirklich eine Quelle des Gebetes. Nicht, dass ich merke, es wird ein Dialog. Wie gesagt, die Liturgie selber ist eine Quelle des Gebets und auch eine Schule des Gebets. Ich kann persönlich beten, ich kann in der Familie beten, selbstverständlich. Aber die Liturgie, die in der Kirche gefeiert wird, ist sozusagen auch das Vorbild für das persönliche Gebet. Das ist deswegen auch so wichtig, weil die Liturgie der Kirche ja nicht etwas ist, wie es manchmal missverstanden wird, was man sich selbst zusammenschneidern kann. Das ist etwas. Die Liturgie findet statt und ich finde hinein in die Liturgie. Das heißt, es ist die Grundform des Betens, wo Glaube, Hoffnung und Liebe sich verwirklichen. Und ich habe vorher das Beispiel genannt, zum Beispiel, dass wenn ich die Messe regelmäßig mitfahre und merke, immer am Anfang der Messe soll ich meine Sünden bereuen. Ja? Dann wird das irgendwann eingehen in mein persönliches Gebet. Wenn ich mich zu Hause hinknie und beten möchte, eigentlich muss ich noch hinten verzeihen, damit ich jetzt richtig beten kann. Ja? Das ist ein Beispiel nur. Das könnte man, über die Heilige Messe könnte man noch viel länger sprechen, möchte ich gerne noch tun. Aber da sieht man so, dass die Liturgie uns einfach zeigt, wie Beten funktioniert. So eine Form des Betens uns an die Hand gibt. Eine schöne und unglaublich fruchtbare Quelle des Gebetes, das ist das Gebet der Heiligen. Es gibt den schönen Spruch, ich weiß nicht, wo der geprägt worden ist, wir sind zwar Zwerge, aber wir stehen auf Schultern von Riesen. Das kann man beim Gebet auch machen. Man kann sich Gebete nehmen, die schon ein heiliger Augustinus, ein heiliger Franz von Assisi, ein Maximilian Kolbe oder eine Mutter Teresa gebetet haben, die das selber schon sich Anleihen genommen haben von anderen Heiligen, nicht, um sich das zu eigen zu machen. Und plötzlich betet man mit unglaublich schönen Gedanken, auf die man vielleicht selber noch nicht ganz gekommen wäre, wenn man halt doch nicht noch nicht so weit ist. Aber gerade dadurch wird man emporgehoben und das eigene Gebet bekommt eine höhere Qualität, wenn man so will, nicht? Also jetzt richtig verstanden, natürlich jedes Gebet hat eine Qualität, wenn es ehrlich ist und vom ehrlichen Herzen kommt. Aber man wird sozusagen weitergeführt voran, kann sozusagen Fortschritte machen in seiner Beziehung zu Gott, wenn man aus den Erfahrungen, die vor mir schon Menschen gemacht haben, die diese Beziehung gesucht haben und gefunden haben, gemacht haben. So hat es eben sehr viel Sinn, eben vorgeformte Gebete auch zu beten. Ja. Hört man leider auch immer wieder, es hat ja keinen Sinn, wenn ich ein Gebet bete, das nicht von mir selber kommt, sondern wenn das aus einem Gebetsbuch ist. Das genau diesen Sinn kann es eben haben, dass ich mich sozusagen dadurch sozusagen zu Gedanken führen lasse, die eben schön sind. Dass die Eltern die Lehre des Gebetes sind, habe ich schon gesagt, in Folge dann eben auch die Priester, Orden, Gebetsgruppen zum Beispiel, ist eigentlich irrsinnig schön, wenn Christen sich regelmäßig treffen, um gemeinsam zu beten. Also wenn irgendwo eine Gebetsgruppe entsteht, wo wirklich gebetet wird, das ist eigentlich etwas unglaublich Fruchtbares, wo wirklich sehr, sehr viel Schönes geschehen kann, der gegenseitigen Stärkung und so weiter. Ganz wichtig für das Gebet sind auch die Orte des Gebetes. Unterschätzen wir das nicht. Ja. Bei uns Menschen ist das ja auch so. Wenn ein Ehepaar einen romantischen Hochzeitstag feiern will, werden sie auch nicht, dass ich wo hingehen zum Würstelstand, sondern in ein schönes Restaurant gehen oder in einen romantischen Ort oder was auch immer. Weil das wichtig, wir brauchen das. Ja? Christus selbst hat sich an einsame Orte zurückgezogen. Von den Heiligen sehen wir oft, wenn man merkt, wo die sozusagen ihre Häuser oder Klöster hingebaut haben, sind oft die romantischsten, schönsten Orte, die man sich überhaupt finden kann. Nicht? Das hat eine Bedeutung und das sollten wir nützen. einfach ein schöner Ort des Gebetes selbstverständlich ist die Kirche. Nicht nur, weil sie schön ist, als erhabenes Bauwerk, sondern weil sie wirklich Haus Gottes ist. Und wir müssen vielleicht immer mehr auch noch lernen, die Kirche wirklich als das wahrzunehmen. Die Kirche ist nicht nur der Versammlungsraum, sondern sie ist tatsächlich Ort der Gegenwart Gottes. Durch die Eucharistie, die in ihr aufbewahrt wird, ist sie etwas ganz Besonderes. Sie ist ein geweihter Ort und es ist schön, in eine Kirche hineinzukommen und es in diesem Bewusstsein zu machen. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte schon mal erzählt hat, ich glaube schon, dass ich in Amsterdam in einer evangelischen Kirche war, die natürlich früher auch katholisch war, eine gotische Kirche, die Nove Kerk, und dort hat man gerade hergerichtet für Manager aus Amerika ein Abendessen an großen Tischen. Deswegen war sie gesperrt, aber der Mesner hat gesehen, dass ich Priester bin und war riesig freundlich. Ich sagte, na kommen Sie, ich zeige Ihnen die Kirche, hat mir aufgemacht und ich habe halt so ein bisschen verwundert herumgeschaut und das hat er bemerkt. Ist, ja, ich verstehe schon, ihr Katholiken würdet ja das nicht machen, aber wir müssen die Kirche vermieten, wir brauchen das Geld und so weiter. Und ich war nicht unhöflich, ich sagte, ja, muss schon sein und so. Und außerdem, ich verstehe das ja vollkommen, bei euch ist der Gott gegenwärtig, bei uns nicht. Aha. Aber es ist ganz interessant, nämlich das protestantische Verständnis von Kirche ist wirklich, das ist der Versammlungsort. Ja? Wir Katholiken haben das Verständnis, es ist das Haus Gottes. Hier ist Gott gegenwärtig. Nicht? Deswegen ist eine Kirche geweiht und soll auch nicht dauernd für andere Dinge verwendet werden. Kirche soll wirklich Gott vorbehalten sein. Ganz, ganz wichtig. Also es gibt Ausnahmen natürlich. Man kann eine Kirche auch mal unsere Kirche zum Beispiel ist der Zufluchtsort, wenn die Volksschule brennt, kommen alle Kinder, haben sie einen Schlüssel, kommen in die Kirche gelaufen. Also das passt ja noch. Aber ich glaube, den Grundgedanken versteht jeder. Genauso wichtig sind die Orte des Gebetes, die wir uns selber schaffen können. Der althergebrachte, berühmte Herrgottswinkel. Ja? Der muss ja nicht die Form haben, wie er sozusagen in alten Bauernhäusern war. Aber das tut unserem persönlichen Gebet wahnsinnig gut, wenn wir auch zu Hause einen Ort haben, wo ein Kreuz hängt, ein Bild ist, vielleicht eine Kerze angezündet werden kann, wo wir uns wohlfühlen, wo es still ist, was auch immer, was wir brauchen, wo wir beten. Das hilft uns, ja, diesen Ort des Gebetes zu haben. Natürlich hilft es, wenn es auch Zeiten des Gebetes gibt, in die man hineinfinden kann. Das Stundengebet, das offizielle Gebet der Kirche, heißt deswegen so, weil es zu gewissen Stunden vorgesehen ist. In den Klöstern weiß man, um die und die Zeit versammeln sich die Mönche und beten die Laudes, beten die Mittagsfeuer, beten die Vesper am Abend und so weiter. Also auch das ist eine Hilfe für das Gebet. Wer will, ist herzlich eingeladen, kann gerne, wir beten immer um 7:30 die Laudes bei uns in der Marienkapelle. Außer am Montag, da schlafe ich aus. Wallfahrten werden vom Katechismus extra noch genannt. Auch einfach schöne Gelegenheiten für das Gebet. Bald werden wir unsere 3-Föhren-Wallfahrt machen. Einfach schön, auch gemeinsam diese Erfahrung zu machen, dass man unterwegs ist und dann kommt man an. Ja, das ist ja auch etwas, was man körperlich erleben kann, um zu merken, was Gebet eigentlich ist. Also wir sehen schon, wie wichtig das Gebetsleben für christliches Leben ist. Man kann wirklich behaupten, christliches Leben ist ohne das Gebet unmöglich. Also wenn Christus sagt, ich bin ganz mit Christus verbunden und sagt, na beten durch nicht, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ja? Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich persönlich um dieses regelmäßige Beten bemüht. Sehr nüchtern vielleicht sich auch eine Ordnung macht. Vielleicht sogar mit fixen Zeiten. Das ist mein Morgengebet, das ist mein Abendgebet. Ich sage immer, wenn jemand sagt, in der Früh bete ich 3 Minuten und das jeden Tag, ist das viel wertvoller, als wenn er einmal im Monat irgendwo hinfährt und dann betet er 5 die Nacht durch und da sonst nichts. Dieses regelmäßige Beten, ja, dass der Tag beginnt mit dem Gebet, das hat einen unglaublichen Wert. Es gibt den schönen Satz, wenn man so eine Ordnung sich geschaffen hat, halte die Ordnung, dann hält die Ordnung dich. Wir werden später noch über Schwierigkeiten beim Gebet sprechen. Das ist zum Beispiel eine Riesenhilfe, dass man, wenn man sich einmal schon ein Gerüst gebaut hat, ja, sagt, das sind meine Gebetszeiten, dass man wirklich einfach besser beten kann. Ja. Was die Kirche uns ans Herz legt, ist einfach klassisch. Das Morgen- und das Abendgebet, das Tischgebet, Das kann verschiedene Aspekte sogar haben, also für die Familie natürlich unglaublich wichtig, aber zum Beispiel auch wenn man im Wirtshaus ist und trotzdem betet, das finde ich nämlich sehr schön, dass das einfach ein Zeugnis auch ist. Ja, da sind Christen, die beten auch. Der Engel des Herrn ist so ein Gebet. Eigentlich sollte man als Katholik dreimal am Tag den Engel des Herrn beten. In der Früh, zum Mittag und am Abend. Deswegen läuten die Glocken, das ist der Grund. Bei uns läuten sie um 7 in der Früh, um 12 zum Mittag und um 6:30 am Abend. Ja. Ich habe auch schon einmal erzählt, für alle, die es noch nicht wissen, wie eigentlich der Engel des Herrn entstanden ist. Ich finde die Geschichte sehr spannend. Der heilige Franz von Assisi war in muslimischen Ländern unterwegs und hat dort das Gebet der Muslime erlebt. Der Muezzin hat gerufen und sie sind auf der Straße niedergefallen und haben zu beten begonnen. Und er ist zurückgekommen und hat den Papst gebeten, das müssen wir auch machen. Ja? Und darauf geht das zurück, dass dreimal am Tag die Glocken läuten und wir daran denken, dass Gott Mensch geworden ist, eben den Engel des Herrn beten. Eigentlich sollte das jeder Christ machen. Ja? Das ist einfach was Schönes, wenn man in der Arbeit ist oder sonst wo und dann sagt, so, jetzt bete ich den Engel des Herrn. Ich habe ganz am Anfang schon gesprochen von diesem immerwährenden Gebet, das in der Ostkirche Tradition hat, das uns ein bisschen unrealistisch vorkommt. Wobei ich kenne schon Leute, die das probiert haben. Ich stelle es mir spannend vor. Ich kann es nicht, dass man ständig sozusagen die Worte wiederholt. Aber so in dieser Gegenwart Gottes zu leben, das kann man auch dadurch erreichen, dass man sich angewöhnt, regelmäßig Stoßgebete, wie das so schön heißt, zu beten. Das heißt, dass man sagt, nicht nur dann, wenn ich jetzt wirklich Zeit habe, jetzt habe ich 10 Minuten, jetzt knie ich irgendwo nieder, ziehe mich zurück und so weiter, wie es halt immer wieder, wie man es immer wieder probiert, sondern, was weiß ich, jetzt geht mir gerade ein Mensch auf die Nerven, bitte lieber Gott, hilf mir, geduldig zu bleiben, nicht? Oder der Kopierer funktioniert, bitte lieber Gott, oder was auch immer, ja? Oder die Sonne scheint mir so schön auf dem Bauch, danke lieber Gott, nicht? Was auch immer, nicht? Dass man einfach sich in den ganz alltäglichen Situationen dieses Bittgebet, Dankgebet, auch Lobgebet, dem lieben Gott einfach unterwegs mal zu sagen, ach, ich bin so froh, dass ich dich kenne. Ja, ich lobe dich, Gott. Nicht? Dass man einfach Einsatzgebete betet. Ja? Das hält einen in der Gegenwart Gottes. Nicht, dass man wirklich sich bewusst ist, dass Gott da ist. Das wichtigste, zentralste, bedeutendste Gebet für uns Christen habe ich da zum Schluss aufgehoben, nämlich die Sonntagsmesse. Ja? Da die Sonntagsmesse muss Quelle und Gipfel christlichen Lebens sein, sagt das Zweite Vatikanische Konzil. Wir müssen alles daran setzen, dass die Sonntagsmesse wirklich diese Bedeutung hat, in unserem persönlichen Leben, genauso wie für das Leben der Pfarrgemeinde. Ja. Also Sonntagsmesse ausfallen zu lassen, das ist eigentlich ein No-Go. Also ich sitze mit 40 Grad, ich liege mit 40 Grad Fieber im Bett oder sonst, ich muss gerade ein ertrinkendes Kind treten oder sonst etwas. Nur weil ich gerade keine Lust habe, nicht in die Sonntagsmesse zu gehen, ist schon was Heftiges. Ja. Das ist das Zentralste, was wir tun können. Ja. Das ist die berühmte Sonntagspflicht. Nur kein Mensch traut sich heute noch von Pflicht zu sprechen. Aber man muss immer überlegen, was es ist, um sich bewusst zu werden, dass es unersetzbar ist. Es gibt auch ganz, also einfach verschiedene Formen des Gebetes, die man beten kann. Eines einmal ist das mündliche Gebet. Das ist das, das kann man sich leicht vorstellen, nicht? Ich bete mit irgendwelchen Worten, mit eigenen Worten oder mit ein vorformuliertes Gebet. Ich möchte beten und das Gebet wird konkret. Ich spreche es aus. Christus hat uns ein Gebet beigebracht, das wir aussprechen können. Vater unser sind bestimmte Worte, das ist das Gebet Jesu. Das mündliche Gebet ist etwas wahnsinnig Schönes und Wichtiges. Allerdings immer natürlich kommt es auf die Herzenshaltung an. Das christliche Gebet ist eine Herzensangelegenheit, ein Herzensgebet, jedes Gebet. Für einen Moslem zum Vergleich ist Gebet auch ein schöner Gedanke, muss ich sagen, das, was Gott gebührt. Der Muezzin ruft, ich vollziehe gewisse Riten, Bewegungen, sage gewisse Suren auf, ich mache es einfach. Gott gebührt das, ja? Deswegen mache ich das jetzt. Ja, und dann ist vorbei, dann habe ich es gemacht. Ja? Ich habe meine Pflicht erfüllt. Das ist nicht, das hat schon einen Wert. Aber seien wir uns bewusst, dass Christus Gebet immer vom Herzen getragen sein muss. Also deswegen unandächtig zu beten, nur das erledige ich halt nicht, das ist nicht die Idee des Betens. Das ist uns, glaube ich, eh in Herz und Blut übergegangen, ist uns bewusst. Was nicht unbedingt bedeuten muss, dass wir viele Worte machen müssen, zum Beispiel. Nicht Christus selbst, nicht so wie die Heiden, die glauben, wenn sie viele Worte machen, wenn sie eher hört. Nicht? Von der heiligen Elisabeth von Thüringen wird berichtet, dass sie vom Weg von der Burg hinunter in den Ort, wo sie die Kranken gepflegt haben, immer ein Vater unser gebetet hat. Aber sie hat den ganzen Weg dazu gebraucht. Schon eine Wegstrecke von 20 Minuten hat sie ein Vater unser gebetet. Also, kann auch eben anders sein, nicht? Eine andere Form des Gebetes ist die Betrachtung. Betrachtung ist etwas unglaublich Schönes und Tiefgehendes. Betrachtung bedeutet, dass ich mir sozusagen ein Hilfsmittel nehme, durch das Gott zu mir sprechen kann. Also typische Form der Betrachtung ist zum Beispiel, ich lese eine Stelle aus der Heiligen Schrift, sage, die betrachte ich jetzt. Ja, betrachten, das Wort selber sagt, ich schaue es mir genau an. Ich lasse es wirken. Ja, was will Gott mir jetzt damit sagen? Ich lese die Heilige Schrift, überlege mir, was hat das eigentlich bedeuten, diese Worte da eigentlich? Was ist da damals passiert? Was will Jesus damit ausdrücken? Und was heißt auch hier heute für mich? Ja, so betrachte ich eine Stelle aus der Heiligen Schrift. Betrachtendes Gebet kann ich beten, indem ich Bilder betrachte. Ikonen sind gute Gegenstände zur Betrachtung. Oder ein Kreuz betrachten. Hier haben wir ein schönes Kreuz aus Assisi, das sozusagen beides in sich vereint. Das ist das Kreuz Jesu. Aber es gibt ein ganzes Buch, das können wir auch gerne mal machen, das sehr spannend ist. Warum genau diese Gestalten da drauf sind? Warum jede Kleinigkeit hat eine Bedeutung? Ja? Das ist ein Betrachtungskreuz. Ja? Durch das du mir das wirklich, also nicht nur wie beim Heiligen Franz, aber es auch so zu mir zu sprechen beginnen kann. Ja? Aber auch ein normales Kreuz, das ich bei mir hängen habe, das kann ich betrachten. Das kann einfach unglaublich spannend werden, wenn ich mir bewusst werde, warum trägt Christus eine Dornenkrone? Was bedeutet das eigentlich? Was hat es für ihn bedeutet? Warum gerade eine Krone aus Dornen, eine Spottkrone, so wie der Sohn Gottes sich krönen lassen, dann fallen einem vielleicht irgendwelche eigenen Dinge ein, über die man sich gekränkt hat, wo man sozusagen beleidigt worden ist. Und plötzlich kommt man drauf, der Sohn Gottes nimmt das als Ehre, nicht? Weil seine Liebe sich gerade dadurch ausdrückt. Na, vielleicht kann ich auch mit meinen Beleidigungen so umgehen. Und sofort ist mein ganzes Leben da enthalten, nicht? Also, so funktioniert Betrachtung wirklich, dass sozusagen etwas zu mir zu sprechen beginnt. Betrachten kann ich natürlich auch einfach Szenen aus dem Leben Jesu. Ja? Muss ich nicht irgendwas zur Hand nehmen, mache ich mir bewusst, weiß ich was, Jesu Angst in der Nacht vor seinem Tod. Was sagt mir das? Ja? Ich betrachte diese Szene jetzt, ich mache die Augen zu, ich stelle es mir vor. Ich versetze mich damit hinein in das Gefühl, das Jesus hat. Ich betrachte, und plötzlich beginnt das lebendig zu werden. Unglaublich spannende Form des Gebets. Es gibt eine unglaubliche schöne Hilfe für das betrachtende Gebet, das ist der Rosenkranz. Durch das Wiederholen des Gegrüßet seist du Marias, wo immer eine Szene aus dem Leben Jesu eingesetzt wird, lerne ich betrachtendes Gebet, weil ich komme in so eine gewisse Gebetsstimmung hinein durch den Rhythmus. Und diese Szene aus dem Leben Jesu, die ich 10 Gegrüßet seist du Maria lang betrachte, wird lebendig. Und irgendwie durch das Beten des Gegrüßet seist du Marias, wenn ich es andächtig mache, lerne ich vielleicht, diese Szene Jesu mit den Augen Mariens zu sehen. Und da kann man sich vorstellen, auf das Kreuz zu schauen, wie irgendeiner, der dort vorbeigeht, ist was anderes, als auf das Kreuz zu schauen mit den Augen seiner Mutter, die unter dem Kreuz steht. Und kann unglaublich intensive Erfahrungen auch machen, wenn ich durch den Rosenkranz das betrachtende Gebet übe. Wer den Rosenkranz beten gelernt hat, hat den großen Vorteil, dass er überall anwendbar ist. Ja? Wenn man Übung hat beim Rosenkranz beten, ist das wahnsinnig schön. Da kann man im Zug sitzen und man zieht den Rosenkranz raus und betet und kann es relativ rasch andächtig beten. Ja? Auch wenn da jetzt der Nachbar aufsteht oder weiß ich was, die Tür auf und zu geht und dann wird gelüftet, keine Ahnung. Aber durch das Rosenkranzbeten habe ich einfach etwas, woran ich mich wirklich anhalten kann. Das ist wirklich schön. Also das kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Schließlich gibt es auch das beschauliche Gebet oder kontemplatives Gebet oder auch inneres Gebet wird es genannt. Und da hört sozusagen schon wieder alles auf. Ja? Das beschauliche Gebet würde ich eben vergleichen wollen mit dem berühmten Liebespaar, das irgendwo einsam sitzt. Die reden nicht mehr miteinander. Nicht, weil sie nichts zu sagen haben, sondern weil das Wort, das sie jetzt sagen würden, vielleicht eh zu wenig wäre und so weiter. Die ist freudig, beisammen zu sein. Die schauen sich in die Augen. Das hat sozusagen jetzt, die müssen nicht irgendwie was erledigen damit. Ja? Und so kann ich auch mit Gott beisammen sein. Ich erfreue mich einfach seiner Gegenwart. Der Katechismus erwähnt ein sehr schönes Beispiel. Der heilige Pfarrer von Ars hat bemerkt, dass einer der Bauern, ein schlichter Mann, sehr viel Zeit vor dem Tabernakel zugebracht hat. Und irgendwann hat er gefragt, was machst du da eigentlich? Was betest du für Gebete? Nix. Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Das ist ein beschauliches Gebet. Ja. Das ist eine ganz schöne Form des Gebetes. Nichts leisten müssen. Sondern einfach da sein. Und da vor allem dann auch bereit zu sein, selber zu hören. Rede, Herr, dein Diener hört. Gerade bei der eucharistischen Anbetung kann das passieren, dass man sagt, so, jetzt höre ich mal auf mit meinen Bitten. Und ich habe mich auch für viele Dinge bedankt. Lieber Gott, wenn du mir was sagen willst, jetzt bin ich da. Ja. Viele beginnen auch schnell wieder irgendwelche Gebete zu beten, weil man vielleicht nicht alles hören will, was der liebe Gott einem sagen will. Ja. Aber es ist eben schön, wenn man dem lieben Gott diese Chance gibt. Ja. Alle, die das Gebet, sich um das Gebet bemühen, wissen, dass es auch ein Kampf sein kann. Dass Gebet nicht immer leicht geht. Warum eigentlich? Ja. Es ist eine Folge dieser Störung unserer Beziehung zu Gott. Die Störung kommt immer von der Sünde, vom Unversöhntsein, davon auch, dass es Kräfte gibt, die das Gute angreifen. Ja. Dass es den Versucher gibt, der uns abhalten will, zu beten. Ja. Und diese Versuchungen, die können ganz diffizil sein, dass man sagt, jetzt habe ich meine Gebetszeit, ich habe mich brav vorgenommen, ich habe gehört in meiner Katechese, der Pfarrer hat gesagt, man soll gewisse Zeiten des Gebets nehmen, also ich habe mir vorgenommen, von 21 bis 21.15 Uhr bete ich in meiner Gebetsecke zu Hause. Du musst jetzt unbedingt die Geschirrspüle ausräumen. Unbedingt, damit das erledigt wird, damit sicher dein Ehepartner böse werden und der will sicher genau das jetzt machen, tausende Gedanken und schnell, das kannst du später eh noch beten und so. Hundertprozentig, ja, sehr diffizil. Dass man einfach sagt, nein, das bete ich. Deswegen ist die Ordnung dann so wertvoll, nicht? Oder so. Allerdings auch umgekehrt sehr schön, vom heiligen Philipp Neri wird berichtet, der ein großer Beter war, ein großer Mystiker auch, aber gleichzeitig jemand, der sich sehr um die karitative Arbeit bemüht hat und vor allem viele dazu eingeladen hat. Damals in Rom, ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung Roms hat damals von kirchlichen Pfründen gelebt, oder waren es zwei Drittel, ich weiß es nicht. Das haben nichts gemacht und haben nur Geld geschöpft. Und genau um die hat er sich gekümmert und hat geschaut, dass die Kranke in diesem Spital pflegen. Das war noch nicht so nett wie heute, sondern es war wirklich grauslich. Und da wird berichtet, dass immer wieder, wenn jemand vor mir im Gebet war, ist er von hinten an den herangetreten und hat ihm von hinten die Schürze übergeworfen. Jetzt musst du Christus und Christi wie ihn verlassen. Ja? Du bleibst bei Christus, du gehst jetzt zu ihm, in Form der Kranken, nicht? Also das wird sich nie ausschließen, aber beides ist notwendig. Ja? Es gibt einfach Schwierigkeiten, die im Gebet auftreten, die Zerstreuung. Ja? Da hat man oft, irgendwie will man sich wirklich darum bemühen und dann kommt man drauf, ich bin mit meinen Gedanken dauernd woanders, dann kriegt man womöglich sogar ein schlechtes Gewissen. Sehr tröstlich ist, was Albino Luciani, der spätere Papst Johannes Paul II. Einmal geschrieben hat, ganz logisch. Ich möchte mit jemandem sprechen, den ich nicht sehen kann und bin umgeben von lauter Dingen, die ich sehen kann. Ja? Also Zerstreuungen sind eigentlich sehr logisch, dass die kommen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man auf die Zerstreuungen Jagd macht. Also ich möchte jetzt beten und plötzlich werde ich abgelenkt, weil da ein Auto vorbeigefahren ist. Und jetzt ärgere ich mich, dass das Auto vorbeigefahren ist. Oder irgendjemand redet in der Kirche. Und jetzt ärgere ich mich auf den, der geredet hat. Und nichts ist. Ja? Ich muss mich einfach auf Gott ausrichten und sie beiseite lassen, die Zerstreuungen. Was nicht heißen soll, dass wir uns nicht trotzdem im Pressbad auch darum bemühen können, dass in der Kirche still bleibt. Wäre schön, das wäre ein großes Ziel von mir noch. Da ist dann oft eine wirkliche Hilfe, wenn man sich irgendwie Gebete hat, an dem man sich anhalten kann. Nicht? Wenn man sich ganz schwer tut, dass man ein Gebet sagt, und so, das bete ich jetzt einfach langsam, nicht vorgeformte Gebete zu haben. Oder die Liturgie mitzufeiern, die heilige Messe, ich bin ganz weg mit meinen Gedanken. Gut, macht nichts. Wo sind wir gerade? Jetzt ist das Evangelium gelesen. Da höre ich dazu. Ja, jetzt ist Wandel. Gut, bin ich da wieder dabei, nicht? Dass man einfach jederzeit wieder einsteigen kann. Das ist so schön, wenn die Liturgie stattfindet, nicht? Eine wirklich schwere Schwierigkeit oder ein schweres Kreuz oft im Gebet kann sein, dass man das empfindet, was die Lehre des geistlichen Lebens Trockenheit nennen. Wenn man beginnt zu beten, ist es meistens so, dass man eigentlich Feuer und Flamme ist, nicht? Man betet und denkt, das ist ja wirklich das Tollste, herrlich, schön. Und es sind schöne Gefühle, die man dabei hat, und man ist ganz erfüllt vom Gebet und alles. Ja, und es ist überhaupt kein Problem, sich dazu zu entschließen. Und je länger man betet, kann es dann oft passieren, dass große Trockenheit kommt, dass man gar keine Freude hat am Beten selber. Ja? Die Theresia von Avila nennt das die dunkle Nacht. Zuerst die dunkle Nacht der Sinne. Das heißt, dass man diese Empfindungen nicht mehr hat, diese Tröstungen. Ja, beim Gebet, später sogar die dunkle Nacht des Glaubens, dass ich nicht einmal mehr schaffe, irgendeinen Akt des Glaubens zu setzen, aber trotzdem weiter bete. Weil alle wissen vielleicht, dass man nach dem Tod von der Mutter Teresa von Kalkutta, die eine große Beterin war, aus ihren persönlichen Aufzeichnungen erfahren hat, dass sie 40 Jahre, die letzten 40 Jahre ihres Lebens, so eine dunkle Nacht durchlebt hat. Konnte, hat nichts gespürt, nichts, nichts erfahren. Und hat trotzdem einfach gebetet, mehrere Stunden. Nicht? Das ist deswegen so schön, weil sich gerade dadurch natürlich die Liebe ausdrückt. Ich bete nicht, damit der liebe Gott mir da irgendwelche Dienstleistungen erweist und sollen es schöne Gefühle sein. Ich bete ihm zur Ehre. Nicht? Ein besonders schönes Gebet. Allerdings gibt es auch Trockenheit, die von woanders kommt. Nicht jeder, der so eine Trockenheit führt, ist schon eine Mutter Teresa. Es gibt auch die sogenannte Acedia. Das bezeichnet eine Lustlosigkeit beim Beten, die aber von der Lauheit kommt. Ja, ich habe schleifen lassen. Ich habe mir meine Ordnung gemacht und dann war es mir wieder wurscht und dann auch nicht. Und plötzlich fällt das Beten wirklich immer schwerer. Ja, wirklich immer schwerer, weil ich es einfach nicht gepflegt habe. Ja. Keine Sorge, man muss sich jetzt nicht überlegen, wenn man Trockenheit im Gebet hat, bin ich schon ein großer Heiliger oder bin ich eigentlich lau gewesen? Weil das, was ich tun kann, ist bei beiden dasselbe. Einfach treu beten. Ja, einfach treu beten. Kommen wieder Tröstungen oder auch nicht, aber ich bete einfach. Ja. Ich will einfach weiter bei Gott sein. Und natürlich Versuchungen, die gegen das Gebet kommen können, immer kommen, nicht, dass man es kindisch findet oder was auch immer, oder dass man glaubt, man hat nicht genug Zeit oder was weiß ich. Also die Erfahrung zeigt, wenn man betet, also ich mache diese Erfahrung immer wieder, wenn es mir gelingt, treu zu beten, bringe ich viel mehr unter, auch arbeitsmäßig in einem Tag. Das ist die Erfahrung, kann man machen. Ja. Die Zeit geht einem nie ab. Ja. Also, beten wir. Wir sollten betende Menschen sein. Menschen, die wirklich mit Gott in Verbindung sind, damit wir auch glaubwürdig Zeugnis von ihm geben können. Wir sollen nicht Zeugnis geben von Gott als jemanden, von dem wir irgendwann einmal gehört haben und von dem wir jetzt halt erzählen, was jemand anderer gesagt hat, sondern den wir selber kennengelernt haben. Ja? Dem wir selber begegnet sind. Und das findet im Gebet statt.